Einen wunderschönen guten Abend bei einem weiteren Folge von Fische im Tee. Wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der Schlafpause. Wir müssen noch ein bisschen was am Marketing tun. Das ist noch eine Aufgabe von uns.
Ihr könnt es ja weiter erzählen.
Das kann man natürlich auch machen, richtig. Für die, die das erste Mal heute da sind, kurz die Information. Wir geben gleich eine Kamera rum. Mit der Kamera könnt ihr Bilder von euch, von uns, von eurem Getränk, von eurem Essen, von euren Schuhen, von irgendwas machen. Dann gibt es hier den Hein Blöd. Der Hein Blöd ist unsere Spendenkasse. Das ganz zum Schluss nach der Veranstaltung könnt ihr da was spenden. Und der Großteil der Spende geht an einen Verein oder eine Organisation, die der Wolfram, unser heutiger Gast, uns nachher nennen wird.
Gut, dass ihr das jetzt auch noch eingeschaltet habt.
Ja, echt schön, Achim, dass du immer so auf Zack bist.
Sag jetzt einfach nochmal kurz Hallo, dann passt es auch.
Hallo Kamera. Achim, habe ich was vergessen?
Nee.
Weil du nicht aufpasst hast, gell?
Nee, war perfekt.
Bist du dir sicher? Kannst du es nochmal wiederholen?
Das interessiert euch nicht alles. Hein Blöd, wisst ihr ja alles. Wir geben noch die Kamera rum, das hast du vielleicht vergessen.
Nee, das habe ich gesagt.
Ah, okay.
Also hast du doch nicht zugehört.
Ja, ich habe dann auf das Ding geschaut. Mhm. Kamera, gib rum. Dürft ihr Bilder machen von uns, von euren Fußnägeln?
Das habe ich schon erzählt.
Was immer.
Jetzt darfst du anfangen.
Ein wunderschönes Willkommen an Wolfram Berner. Yay!
Guten Abend, ja.
Wann war das letzte Mal hier?
Gestern Abend war ich hier.
Okay. Und zwar einfach mal Toilette testet, ob Getränke gekühlt sind und sonst was.
Definitiv, und auch um ein kleines Angstgetränk zu mir zu nehmen.
Angstgetränk?
Ja, man ist ja schon immer ein bisschen aufgeregt, wenn man so in seinem ehemaligen Wohnzimmer hier einfach oder im zweiten Wohnzimmer dann redet.
Du hast Blaue, gell?
Ja, ich hab's Blaue. Ist aber wie bei mir in der Band, ich habe auch immer die leiseste Stimme, weil die wissen auch warum, weil ich nicht singen kann eigentlich. Aber jetzt sollten wir es ein bisschen besser verstehen,
ja,
oder?
Ich habe es ein bisschen hoch, das hätte man eigentlich vorhin machen können, aber wie gesagt, ja. Soundcheck vorher machen, das machen, sind nur Amateure.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Genau. Das ist so. Du hast mir heute Morgen noch ein bisschen was rumgeschickt oder uns beide was rumgeschickt und da habe ich jetzt gleich eine gleiche Frage dazu. Wie zur Hölle kommt man zu einem Wikipedia-Eintrag? Den hast du doch selber eingegeben.
Das ist bis heute ein hartnäckiges Gerücht, genau. Also das Oder? Ist tatsächlich so, nein, habe ich nicht eingegeben.
Wer gibt denn das denn ein?
Das war viel verrückter.
Und wieso stehe ich nicht drin?
Ja, das ist die nächste Frage. Aber ich wurde tatsächlich angeschrieben auf meine dienstliche E-Mail und da hat sich ein junger Mensch gemeldet, ob er, also hat mich gesiezt, ob er einen Artikel über mich schreiben dürfte. Und dann habe ich so, ja, wieso nicht? Und 3 Minuten später schickte er mir den hochgeladenen Entwurf und dann war ich sehr beunruhigt, ja.
Beunruhigt?
Ja, weil der sehr viel wusste, wo ich nicht gedacht habe, dass man das wissen kann. Und also über mich, meine ich.
Und hast du es dann weiter ergänzt oder machst wirklich gar nichts?
Also sagen wir mal so, die Person oder auch mehrere von denen, die das schreiben und korrigieren, die kennen mich mittlerweile und dann wird halt schon gefragt oder zugearbeitet, so sage ich mal. Aber es ist nicht geskriptet von mir quasi. Also so weit haben wir es nicht betrieben.
Okay. Ist es auch. Keine weiteren Fragen.
Aber ich habe noch eine und zwar, ja. Ich habe heute Morgen die E-Mail gelesen und habe gedacht, ein 8-seitiges Pamphlet, wo sich jemand vorstellt, der zu Fische im Tee kommt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe die erste Seite überflogen und habe dann gedacht, Alter, ich lese keine 8 Seiten, das ist mir viel zu blöd. Wie kommt man dazu, 8 Seiten detailliert sein Leben aufzuschreiben? Und zwar wie einen Lebenslauf, wenn man sich irgendwo in einer Firma bewirbt?
Ja, ist tatsächlich so, da ich auch tatsächlich Vorträge an Universitäten und andere Institutionen mache, da wird es dann gern gefordert, dass man die Vita vorher dann mitteilt und da kann es dann auch sein, dass die Einleitung auch mal 10 Minuten dauert, weil dann die Leute anfangen, das Leben von dem Referenten dann vorzutragen, in dem Fall von mir, also so geschehen vor 2 Jahren an der Universität Stuttgart, wo ich da auch über so ein Thema referiert habe. Und ja, das macht man also als Art wissenschaftliches Curriculum, gibt man schon ein bisschen an, was man so in seinem Leben gemacht hat oder auch nicht. Ich kann ja nicht reinschreiben, ja, während im Studium ein bisschen nebenher Taxi gefahren und da noch was hin und her und Pizza und alles Mögliche, sondern schreiben wir so meine Vorträge und so schreiben wir rein.
Also es hat sich zumindest mal sehr interessant angefühlt. Fangen wir in der Kindheit an. Eine gute Kindheit gehabt?
Definitiv nicht, weil wer in Benningen wohnt, der hat keine gute Kindheit.
Halt, bei Binningen gibt es ja zwei Sätze zu Binningen. Okay. Da macht ja selbst schon Neckernburger drumherum, ja. Bekannt. Und also da kann sich früher war es so, da konnte das Unterdorf das Oberdorf, glaube ich, nicht leiden.
Ja, genau.
So. Die Bahnlinie hat getrennt.
Bis heute. Ich kriege, wenn ich im Oberdorf einkaufen gehe, für meine Mutter gibt es Ärger, weil ich komme aus dem Unterdorf. Also das ist, ja, definitiv. Es
gibt
übrigens eine dritte Geschichte. Weißt du, warum es da den Damm in Binningen gibt? Damit man nämlich einen Deckel drauf machen kann, um dann alles reinzulassen von der Heldenmühle drüben. Aber das lassen wir. Naja, nee, tatsächlich eigentlich schon wohlbehütet, aber trotz, dass es Binningen war irgendwie.
Ja, aber wenn man eine gute Kindheit hat, wie kommt man dann dazu, dass man Dampflok sich kauft? Und zweite also, Frage.
Gerade vielleicht deshalb.
Wo steht dieses Ungetüm? Das ist ja keine Miniatur-Dampflok, sondern das ist eine richtige.
Ja, erstmal nur kurz klären, also bevor es hier wieder gleich Proteste gibt. Also ich bin nicht ganz aus dem Kohlezeitalter hängen geblieben, sondern es ist eine Diesel-Lok. Also ich habe mich schon ein bisschen weiterentwickelt.
Das habe ich aber auch falsch gesagt.
Die ist aber auch gar nicht so groß. Also die ist nur 3 Tonnen schwer und die steht bei meinem Bekannten im Schwäbischen Wald. Also und da holen wir ab und zu Holz aus dem Wald mit dem Ding.
Und der hat einen Bahnhof oder was?
Ja, wir haben da halt einen Lokschuppen, erst demnächst gebaut hier mit der eigenen Verwandtschaft, mit Profis, mit dem guten Zimmermann. Und da fahren wir dann, wenn es wieder Holzwetter ist, fahren wir mit dem Zügel in den Wald und holen das Holz dann raus.
Kurz, geschwind, kleiner Verständnis-Cut. Also ich habe die Bahn K25, also ich fahr viel Zug, aber Gleise?
Ja, das ist schon so. Also wie gesagt, wir reden von Schmalspur. Das ist immer in mein Leben hier im Kopf, das ist ziemlich Schmalspur. Also und damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie ein bisschen leicht eingeschränkt ist, sondern eher einfach die Schienenspurweite. Also da oben an der S-Bahn ist in 1435 mm. Falls sich jemand mal fragt, warum der Bahnshop 1435 heißt. Aber genau, das so als
also Insider-Gag. Also die Frage kennt ihr dann noch schon. Oder wenn es irgendeiner die Frage stellt.
Eine. Und diese Bodwartalbahn, die hat 75 cm Spurweite gehabt und meine Bahn hat 60 cm Spurweite.
Das ist noch schmaler.
Genau, das ist eine Feldbahn, heißt das. Und das ist wirklich.
Aber Schiene brauchst
du. Genau, und das ist aber ähnlich wie bei der Märklinbahn. Du brauchst halt einen einigermaßen guten Rücken, den ich nicht habe, aber du kannst so diese 5-Meter-Joche aus Stahl, die wiegen so 120 bis 250 Kilo, die legst du halt da geschwind hin und schraubst dann zusammen und dann fährst drüber.
Also. Nochmal.
Ja, genau.
Das heißt,
alle schon mal gemacht.
Wir machen dann ja eher Radfahrer und fahren dann auch mal geschotterte Wege. Mhm. Das heißt, es könnte gegebenenfalls, dass da ja 3-4 Leute von draußen laufen, dann Gleise legen und vor allem mal kommt mit dem Wald ein Zug.
Genau, also das wäre schon theoretisch so. Also es ist ein Privatwald, also da gibt es auch eine Schranke davor, wo das auch explizit dran steht, aber so wäre das theoretisch. Und es gibt es auch bis heute, dieses System in Rumänien, in Karpaten, da wird heute mit so einer Waldbahn Holz aus dem Wald geholt.
Theoretisch könnte man ja mit dem Zug dann um die Welt fahren. Das heißt, du tust halt einfach hinter 10 Schienen nach, tust vorne 5 nachlegen, fahrst wieder 5 Meter.
Genau. Also dieses Prinzip haben wir tatsächlich, wo wir unsere Lok umziehen mussten, von der einen Stelle zur anderen haben wir das schon gemacht. Und das kann ich aber auch mit einem Lok machen, die 24 Tonnen wiegt. Das ist halt nur noch eine Frage der Physik und ob du das halt gut unterlegt hast, sagen wir mal so.
Also. Und jetzt einfach auch so vom Größerverhältnis, oder Adi guckt fragend, 3 Tonnen bedeutet, wie lang ist die?
Also die ist knapp 3 Meter lang und 1 Meter breit und 1 Meter hoch. Also ich habe hier, bitte nachher nicht mitnehmen, aber sowas gibt es auch als Modell, 87 mal kleiner. Also ich habe die da mitgebracht im Modell. Also lustigerweise genau von meiner Lok gibt es da ein Modell. Wie gesagt, man kann es jetzt nicht mehr mit dem Anhänger transportieren, aber mit einer Spezialfirma oder mit so einem Absetzkeeper kann man das dann schon transportieren.
Kostet ja eigentlich Steuer? Also Loksteuer.
Ich hoffe, der Podcast kommt nicht irgendwie ins Internet öffentlich.
Nein! Wir spielen den auf Kassetten.
Wir sind Dark Web. Genau. Dark Web, wo wir übertragen werden.
Genau. Auf Kassetten, und die Kassetten gehen dann, verkaufen wir dann auf den Märkten der Welt, und die Leute hören das, schiebe das dann im Autoradio.
Das ist gut.
rein.
Genau. Aber tatsächlich zu Kassetten können wir nachher auch noch uns unterhalten auf jeden Fall.
Okay.
Nee, aber es ist tatsächlich so, also wir zahlen keine Steuer, aber also du solltest, persönliche Erfahrung, du solltest nicht sonntags mit dem Ding auf der Autobahn fahren, weil das bezieht ganz magisch Menschen mit so einem komischen Licht auf dem Dach an irgendwie. Also da muss man sich dann doch erklären irgendwie ein bisschen.
Wie kommt man dazu, sich so eine Bahn zu kaufen? Also alles gut, also jemand, der Tüftler ist, der alles, aber wie kommt man dazu, so eine Bahn zu kaufen? Und wenn man sie kauft, muss man ja auch vorher schon den Ort haben, wo man sie hinstellt.
Naja, das hätte man vorher haben sollen, das stimmt, ja. Das lief bei mir jetzt nicht ganz so, muss ich zugeben. Und das war eher ein Reflexkauf. Also ich wusste, ich habe mich da schon 20 Jahre mit diesem Thema, eigentlich schon 25 Jahre damit beschäftigt und wusste, dass so eine Lokomotive, die früher in Markgröningen in Ziegelei gefahren ist, dass die irgendwo im Schwäbischen Wald sein muss und irgendwann über Internetbekanntschaft, wie man heutzutage sagt, also über eBay, habe ich was ersteigert in die Richtung und dann erzählt er mir, ja, übrigens da unten im Schuppen steht die Lok aus Markgröningen und er verkauft die demnächst. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, was willst du dafür? Und dann war es halt meine, aber ich hatte immer noch keinen Platz. Und dann war aber der Mensch so gutmütig bis heute, dass er gesagt hat, ach, lass bei mir stehen, bauen wir was drumherum, passt schon. Also sonst hätte ich das auch nicht machen können, gebe ich offen zu. Der Vorgarten wäre tabu bis heute.
Zwei Fragen, dann denke ich, Führerschein, hast du einen Lokführerschein?
Also tatsächlich braucht man das für das Ding nicht. Man sieht das wirklich wie ein Traktor auf Schienen.
Das ist wie ein Mofa, das ist praktisch wie ein Mofa.
Ja, also du kannst das Ding schon machen, aber man kriegt es normalerweise hin mit gewisser Routine. Also
und hast du dann immer so eine rote Mütze, also bist du so nerdig, dass dann auch mit der roten Mütze, gibt's
das? Nee, das ist total verpönt in dieser Feldbahn-Szene, also das okay. Ist schon die Hardcore-Eisenbahn-Variante und da hast du so einen Blaumann oder so einen Arbeitskittel an und ganz wichtig sind wirklich Sicherheitsschuhe, also das Ding, das ist wirklich, also da kannst du schon was holen, Sicherheitsschuhe sind wichtig.
Verrückt.
Ja. Aber nur um das kurz zu Ende zu bringen, also wir sind einmal im Jahr bei einem Bekannten, der hat tatsächlich zwei Dampflokomotiven und mit denen fährt er dann Wochenende seine Kumpels bei seinem Bahnhof, wo er wohnt, dann durch die Gegend. Also das ist auch ganz normal.
Und das sind aber auch, das ist ein eigener Schienenverkehr oder so ein Freundes, es gibt ja auch solche, diese Fahrten, ich glaube so an der Schluchsee gibt es nur so eine Spur oder sowas, wo nur Dampflöcke oder sowas nachfahren.
Ja, nee, also wie gesagt, das ist meistens privat initiiert, es gibt aber auch Museen, also in Wiesloch im Badischen gibt es ein Feldbahn- und Industriemuseum, kann man sich das angucken und wir haben das halt privat bei uns im Wald quasi.
Versteckt.
Ja, nicht versteckt, aber so halt dezent halt, ja.
Die Trennung von Benningen, also oben, unten, Einschneide, Mauer, die Eisen, die Schienen, war das so der Charakter oder der nachhaltige Charakter, sich mit diesem Thema Eisenbahn auseinanderzusetzen? Also Eisenbahn im Allgemeinen, kommen wir auf ein paar andere Sachen auch noch drauf zurück.
Ja, es war schon so, dass, also mein Vater war damals schon Eisenbahnsammler, hobbymäßig und das hat mir halt irgendwann nicht gereicht, muss ich zugeben. Also so, ich habe auch eine Modellbahn gehabt, habe da auch noch immer ein paar Sachen, aber das war irgendwann bei mir, habe ich das halt immer weiter hinterfragt und wollte dann halt, meine Eltern mussten mich immer irgendwo mal hinfahren, wo jetzt die Schienen mal lagen, um das anzugucken und so hat sich das dann irgendwann entwickelt. Selbst mein Vater hat mich irgendwann gefragt, wann bei mir im Kopf was irgendwann falsch abbogen ist. Also das wurde ihm auch zu freakig dann. Also genau. Aber man kommt halt, wenn man halt weiter forscht, das war halt auch immer so ein Forscherdrang, vom Hundertstel ins Tausendstel. Also ich, wie gesagt, war mit 15 das erste Mal im Staatsarchiv in Ludwigsburg. Da haben andere in meinem Alter gar nicht gewusst, was ein Archiv ist oder so.
Was ist nach?
Ja. Da werden bis heute wichtige Dinge aufbewahrt, Unikate, die andere Menschen mal produziert haben und die für die Nachwelt halt erhalten werden sollen. Und im Staatsarchiv tatsächlich, weil die Bundesbahn eine Bundesinstitution war oder ist, die Dokumente dann von der Bundesbahn und von der Schwäbischen Eisenbahn sozusagen.
Das heißt also, dein beruflicher Werdegang, wozu wir jetzt auch nochmal kommen, hat im Endeffekt die Eisenbahnleidenschaft ausgelöst? Oder also wie hängt das zusammen? Jetzt muss man vielleicht auch noch dazu sagen, beruflich bist du Archivar, ist das richtig ausgedrückt?
Ja, genau, ja.
Genau, also was war jetzt zuerst, die Bahn und dann dadurch diese Leidenschaft in die berufliche Richtung oder doch irgendeine Sammelleidenschaft, die vielleicht falsch abgebogen und dann...
Also es gibt ja immer so diese Gründungsmythen und Geschichten von irgendwelchen Bands oder anderen Dingen und bei mir war es ähnlich, also... Ich war mit meinen Kumpels kurz vor Abgabe an der Uni Stuttgart, also vor Einschreibungsende und wir haben getrunken und ich habe dann irgendwann gemeint, sie sollen mal mit mir zusammen ausfüllen, was ich denn ab nächstem Semester studieren soll. Und ja, dann habe ich es dann per Post zugeteilt bekommen.
Das ist aber Glück, hätte genau, da auch was ganz anderes.
Nee, und tatsächlich, dass ich Geschichte und Germanistik studiere und auf Lehramt und das lief jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und während meinem Studium habe ich dann festgestellt, dass also Archiv, also mit Geschichte verbunden, die Archivleidenschaft dann doch sehr interessant ist.
Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Andere haben für dich dein Studium ausgesucht.
Genau, ja, genau. In einer lauen Sommernacht in Stuttgart Mitte am K2. Und da waren dieses Hopfengetränk auch noch im Spiel irgendwie ein bisschen.
Weine. Ja, genau. Rote Weine.
Alter, ja, das Hopfen halte ich eher, ja.
Das heißt, du hast zuerst was getan, was dir nicht so gelegen hat und dann bist du irgendwann in die für dich richtige Richtung abgebogen.
Ja, tatsächlich. Also während dem Studium macht man auch Praktikas und so und da bin ich im Stadtarchiv gewesen und habe dann festgestellt, Stadtarchiv, Praktikum, also muss wirklich sagen, Albrecht Güring hier in Marbach habe ich sehr viel zu verdanken, weil das war mein erstes Archivpraktikum und der hat mich so von seiner Arbeit und dem, was man da rausholen kann, überzeugt, dass ich dann gesagt habe, ja, das mache ich, das will ich machen.
Genau. Das heißt also, was ist deine tägliche Arbeit? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn man jetzt jetzt könnte ich ein gutes Metallica-Lied auf Deutsch zitieren, nämlich Sichten und Vernichten. Also ähnlich ist es eigentlich. Du musst gucken, was wird für die Nachwelt aufbewahrt und was kann dauerhaft vernichtet werden, also kassiert werden. Und deswegen bezeichne ich mich spötterisch ab und zu einmal als Kassierer, aber das ist jetzt eher Insider dann und so. Genau.
Sind es dann noch alte Sachen?
Also wir reden da mittlerweile bei dem Laden, wo ich jetzt arbeite, sind es Dokumente, die 30 Jahre alt sind, weil so lange bleibt die im normalen Umlauf in der Verwaltung und danach wird es dann Archivgut. Aber ich habe auch Dokumente, die 200-300 Jahre alt sind auf jeden Fall.
Aber jetzt zum Beispiel heute, was ist zum Beispiel heute gesagt, oh, das lohnt sich aufzubewahren und das schmeißen wir jetzt weg oder ist das geheim?
Nö, wie gesagt, heute hatten wir es tatsächlich wieder über eine Aussonderung von Personalakten und da ging es dann, da wird es dann ganz klar, wenn du halt, sagen wir mal, 1000 Personalakten vor dir hast, kannst nicht alle irgendwie einzeln durchgucken, das dauert zu lang und dann macht man eine Auswahlüberlieferung, heißt es zum Beispiel. Früher hat man ein ganz dämliches Modell genommen, das DOT, dass man nur die Person mit DO und T als Nachnamen überliefert hat, das machen wir nicht mehr, sondern wir machen eine Auswahlüberlieferung querbeet, also im Alphabet dann. Und
das bedeutet, ihr werdet zugeliefert, da kommt einmal am Tag oder einmal in der Woche der DPD und bringt einen Karton?
Nee, so, also wir haben eine Stelle, die heißt Registratur, ist ein großes Backsteingebäude und da sind 15 laufende Kilometer Akten nebeneinander, also das ein laufender Meter ist ungefähr hier die Kiste und da sind 15 Kilometer davon.
Wo ist das in Schuh?
Das ist Ludwigsburg.
Ach, du bist in Ludwigsburg.
Genau, ich bin jetzt in Ludwigsburg, genau, und da ist dann so, dann...
Im Arsenalplatz oder so, oder?
Nee, ja, das Hauptstaatsarchiv. Okay. Ich bin aber im Kreisarchiv, also ein kommunales Archiv. In der Friedrichstraße drüben ist das. Und da ist es so, dass wir dann halt mit denen in Absprache dann anschauen, was für Dokumente wir übernehmen und was nicht. Und dann werden die händisch rausgezogen und dann gibt es so große silberne Kisten von der Firma, die das schreddert dann. Und da kommen die Sachen rein, die wir vernichten und die anderen kommen zu uns ins Archiv. Genau.
Und wird dann eingescannt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also das ist so diese ganz große Mär vom digitalen Büro und allem. Also wir tun nichts nach Digitalisieren erstmal, was alt ist, sondern wenn, dann gibt es neue Akten, die jetzt gerade entstehen, die sind hoffentlich schon digital oder semi-digital, hybrid, würde ich sagen. Und das wird dann weiter digital bei uns archiviert. Also wir haben ein digitales Magazin mittlerweile, wo das dann abgelegt wird.
Und das ist ein Traumjob?
Ja, auf jeden Fall. Also weil es das eben nur nicht dieses Thema gibt, sondern zum Beispiel habe ich letzte Woche mal wieder Baustellenprobleme gehabt, die auch sehr spannend bleiben, wenn dann einfach mal die Kollegen nicht wissen, dass unter einem das Magazin ist und man dann irgendwie mal die Toilette abklemmt, dann wird es halt ein spannender halber Tag dann im Archiv. Dann auf jeden Fall. Geruchsintensiv auch auf jeden Fall.
Und bleibt es dann die Sachen immer drin oder kommt da von Zeit zu Zeit mal eine Anfrage?
Genau, also wir haben täglich Anfragen von der eigenen Verwaltung, die brauchen Dokumente, zum Beispiel Bauakten oder andere Dinge. Das ist dann auch wiederum ein kleiner Fun-Fact, da habe ich dann von meinem eigenen Großvater Bauakten auch drin gehabt, die ich schon mal durchblättern konnte.
Und ist alles korrekt gelaufen?
Nee, oder eben bist nicht. Schisser, oder? Nee, eben nicht. Also wenn man in Benningen groß wird, was läuft da schon korrekt? Also
ja, das weiß man ja von Benningen.
Ja. Mittlerweile kann ich sagen, weil wir ja die Immobilie gar nicht mehr besitzen, aber also das Wengert-Häusle damals ist illegal errichtet worden.
Und von deinem Opa?
Ja, und da gab es gleich natürlich Ärger. Und dann noch illegaler war eigentlich der Keller, der in dem Wengert-Häusle errichtet wurde. Und mein Vater war Architekt und dann haben die das ein bisschen gedealt. Aber es gibt bis heute die Mär, dass der Keller nie zugeschüttet wurde. Obwohl er hätte werden müssen und dass dann unten mein Vater und mein Onkel standen und zukommen haben, wer oben die Bauabnahme war. Also ja, sowas steht nicht in den Akten.
Und dann hast du aber gleich vernichtet.
Nee, ich habe es eingescannt und dann vernichtet. Nee, Spaß, gibt es ja. Heute noch die Akte. Also genau.
Deine erste Promotion?
Meine Magisterarbeit.
Meine Magisterarbeit. Ja. Mhm. Über die Stuhlfabrik.
Nein, das war Diplom.
Das ist die Diplomarbeit.
Das ist die Diplomarbeit.
Meine Magisterarbeit war über die provinzialrömische, das Ende des Römischen Reiches an der Donau. Also, und.
Das ist so beliebig. Die Diplomarbeit finde ich viel interessanter. Okay, Wie kommt man dazu, aus dem Nachbarort sozusagen, sich da mal hinzuknien und zu sagen, die Firma interessiert mich, da gehe ich mal tiefer und grabe da mal.
Also Bock und Pfeil hat mich deswegen immer interessiert, also war hier in der Ziegelstraße vorne, wo heute teure Lofts
50
sind.
50 Meter weg.
Genau, und auch hier. Dieses schöne Fachwerkgebäude auch vorne am Eck. Ich war gegenüber bei den Marbacher Sängerknaben zweimal die Woche und beim KJG Marbach Zeltlager und da hat man das Fabrikgelände immer gesehen und irgendwann ist er dann so langsam verfallen, wurde so eine Art Lost Place. Und dann sind wir da auch mal rein natürlich und rumgestiert und da war total spannend, weil da auch noch die alten Unterlagen alle waren und auch so Fotoglasplatten ohne Ende von den Stühlen. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, beim Abriss hat es dann der Albrecht Güring tatsächlich gerettet, so in letzter Minute, und hat diesen Nachlass von der Firma dann ins Archiv nach Marbach gebracht. Und dann habe ich ihm bei meinem Abschlusspraktikum bei ihm für mein Diplom, habe ich ihm vorgeschlagen, ich würde es gerne als Diplomarbeit beackern wollen. Und bis heute, so in die Runde, ich suche bis heute noch für mich privat einen Stuhl aus der falschen Produktion. Also wer mir einen anbieten möchte, darf sich gerne nachher bei mir melden. Also weil ich habe bis heute keinen Bock und
Feilstuhl. Frag mal meinen Vater.
Das wäre cool, ja.
Können wir meinen Vater mal fragen? Weil wir haben da, glaube ich, mit Feil zum Teil auch zusammengearbeitet. Also ich kenne auch noch ein paar Leute, wo dort gearbeitet haben.
Genau, und das war das Spannende. Ich habe dann nachher einen kleinen Vortrag darüber gemacht. Und hier in Marbach, und da war noch die Frau Vollmer, hat damals auch noch gelebt, und die waren alle, denen hat man das in den Augen gemerkt, wie ich denen ihre Geschichte, ihre Firmengeschichte wiedergebe und auch das Material, was wir gerettet haben oder halt gesichtet haben. Und es war für die ja wirklich ein ganz großer Teil ihres Lebens. Und ich fand es toll, wenn nachher Leute zu mir kommen und sagen, ja, super, schön, dass sie das gemacht haben. Und auch einige dann gesagt haben, ja, nee, das war so und das ist das und das Werkzeug. Also das war eine ganz tolle, erlebbare Geschichte dann einfach. Und sowas freut mich, weil da immer so ein Ergebnis auch ein bisschen hinter rauskommt dann.
Das ist ja dann aber schon was ganz anderes zu dem, was du heute tust. Das heißt also, so, du hast ja gerade lebhaft beschrieben, ja, du hast es den Leuten angesehen, da kam eine Diskussion auf. Heute bist du eine versteckte graue Maus irgendwo unten im Keller. Reizt dich das nicht so, eigentlich so auch in die Öffentlichkeit zu gehen und da solche Dinge auch zu präsentieren?
Also ich habe immer noch dankenswerterweise die Möglichkeit, das machen zu können. Also erstens mal auch beruflich. Das heißt, ich kann Vorträge halten, zum Beispiel gerade beim Historischen Verein in Ludwigsburg, wo wir dann auch die Geschichtsblätter mitbetreuen, wo dann einmal im Jahr gerade solche Aufsätze dann auch erscheinen können. Und darüber hinaus wissen das meine Kollegen auch mittlerweile, zum Beispiel mein Bahnsplin. Und ich werde mittlerweile bundesweit eingeladen von Kollegen, da einen Vortrag dann zu halten. Also ich war letztes Jahr in Fulda bei Kollegen über eine Bahn referiert. Oder nächstes Jahr bin ich in Neckarwestheim, um da über den Steinbruch und die Bahn zu referieren. Und das ist dann auf jeden Fall ein super Ausgleich zu dem, dass ich tagsüber im Dunkeln unten im Keller bin.
Das heißt aber, du forschst dann, also wenn du wirst eingeladen, dann forschst du erstmal danach und guckst, was es da für archivträchtige Sachen gibt und baust dir dann da deinen Vortrag zu.
Genau, auseinander. Genau. Und was mich immer auch gereizt hat, wenn mir Leute gesagt haben, auch Kollegen, Archivare, ja, da gibt's nichts mehr. Also dieses, da gibt's nichts mehr.
Gibt's nicht.
Genau, damit gebe ich mich einfach nicht zufrieden. Das ist so diese Grundannahme auch, wenn es nicht im Internet steht, ist es nicht wahr oder gibt's es nicht. Also das ist falsch einfach. Und man muss einfach nur suchen und man muss beharrlich bleiben und man bekommt ein Ergebnis. Vielleicht nachher nicht mehr das Ergebnis, das man sich wünscht, aber irgendeinen anderen Nachweis oder so auf jeden Fall.
Ich habe, weil das halt einfach interessant ist, es gibt ja einen Vortrag von dir, der Radweg auf der ehemaligen
Kraftwerksbahn.
Wie heißt sie?
Also die ehemalige Kraftwerksbahn.
Genau, auf der ehemaligen Kraftwerksbahn. Wie kommt man da, das ist einfach so das Interesse, was du dann da, ich weiß nicht, die Intention ist einfach, das geschichtlich darzustellen oder das geht es da um für und wieder oder?
Also mir ging es da um mehrere Punkte irgendwie, weil erstens mal familiär wieder bedingt, mein Opa hat bei der EVS geschafft, wie gefühlt halb Benningen und halb Marbach, also da hat man schon mal eine Beziehung dazu. Dann durfte ich als Kind zumindest die Erzählungen noch von dieser Bahn miterleben, mein Bruder durfte zumindest mal mit dem Zügle mitfahren, ich nicht. Aber ich habe dann zum Beispiel die Ölzüge, die letzten noch am Rangierbahnhof erlebt und da bin ich schnell mit dem Fahrrad, wenn ich den Zug habe, ich im Weinberg gehört und dann bin ich mit dem Fahrrad von Benningen schnell hingefahren und ja, dann hat man halt zugeguckt, wie da der Zug fährt und mir war das, also ich fand es sehr, sehr schade, dass die Strecke abgerissen wurde und für einen Radweg Platz gemacht hat. Andere Leute freut's, Sportler und so weiter. Man muss aber wirklich ganz klar sagen, dieser sichere Überweg über die Landesstraße, über die Brücke finde ich sehr gut. Es gab aber jahrzehntelang eine Kombilösung, dass man Schiene und Radweg darüber hätte legen können. Der war einfach damals halt immer nur zu teuer, weil dann hätte die Stadt zahlen müssen. Und in dem Fall kam ja das Land Baden-Württemberg auf die Stadt zu und hat gesagt, hey, wir brauchen da so ein, vorsichtig formuliert, grünes Projekt. Wir machen das mal für 0 Euro für euch. Und da würde ich als Stadt auch nicht Nein sagen, das ist ganz klar. Und ich wollte halt eben der Bahn auch einfach nochmal ein Denkmal setzen mit dieser Broschüre und allen, die dort auch damit gefahren sind, mitgearbeitet haben. Und ich meine, es ist mir gelungen, weil man darf ganz frech behaupten, ausverkauft, mittlerweile antiquarisch für viel zu viel angeboten, das Heftle. Ja, genau.
Man kommt ja, wenn man den Radweg dann hochfährt, kommt man an dem ehemaligen Rangierbahnhof und sowas auch vorbei. Dann wurde er lange noch engagiert, also zugerüben und sowas, glaube ich, dort beladen und sonst was. Wenn du das jetzt siehst, wie das verwildert, was geht da emotional in dir vor?
Also wenn ich eine Kettensäge bedienen könnte, würde ich es natürlich machen.
Das kannst du nicht, ja Gott sei Dank.
Deswegen, also wie gesagt, ich bin nicht technischer gehobener Dienst, ja, das sind immer in den zwei linken Händen, deswegen im Keller, da kann ich schon nichts falsch machen, sagen sie immer. Also, aber nee, ist tatsächlich so, es wäre schon schön, mal auch nochmal einen Teil zumindest freizuschneiden, einfach weil vielen das Bewusstsein fehlt, dass die Gleise dort von oben vom Marbacher Bahnhof runter noch liegen. Und mein Ansinnen wäre jetzt auch tatsächlich, wenn die Gartenschau kommt, dass man einen kleinen Zubringer, auch wenn es am Rande wäre, aber dass man diesen Panoramateil als Zubringerverkehr, als Präsentationsverkehr nutzen könnte.
Ich meine, er hat ja jetzt wieder ein bisschen, Berühmtheit kann man jetzt nicht sagen, aber es sind viele Jugendliche dort in diesem Bereich, weil das ist, ich weiß nicht, das ist so ein, hier in der Gegend, ich weiß nicht, wer es kennt oder wer nicht kennt, ist so ein richtig kleiner Lost Place, wo man seine Ruhe hat, wo man einen schönen Blick auch über auf Viadukten und auf der Neckar und auf Benningen hat. Mhm. Das ist ein wunderbarer Platz dort.
Ja, tatsächlich. Also dieser kurze Abschnitt da oben in den Weinbergen, an den Bahngleisen, ist schon sehr attraktiv, um mal ungestört auch zu feiern. Ja, das ist mir schon auch bewusst. Ja.
Aber was wäre denn jetzt, gerade wenn wir jetzt mal bei dieser Landesgartenschau bleiben, was wäre denn deine Vorstellung, wie könnte denn das bahntechnisch umgesetzt werden? Also wo sollte die Bahn denn dann enden?
Also die würde tatsächlich gerade an diesem Radweg an der Heldenmühle enden. Also da würden keine neuen Gleise gebaut werden, ja, sondern es wäre ein kurzer Abschnitt von 1,3 Kilometern
vom Bahnhof
Marbach aus. Und es wäre der Rand vom Gartenschaugelände. Also man müsste schon wieder zurücklaufen über den Radweg runter. Aber allein diese Panoramafahrt oben rüber über das Gelände, Blick nach Benningen, das wäre schon ein sehr guter Einstieg. Und man könnte halt die Bürger auch nochmal abholen in Marbach, also eben und dort dann eben da schon mal das Gelände bringen. Und man muss sagen, barrierefrei, weg von der Straße. Und wenn man das so kurze Distanz, kann man mit einem Akkutriebwagen heutzutage eigentlich ganz gut meistern.
Kennst du da warum? Ich meine, wir Radfahrer sagen ja dann immer, ich weiß, da ist ein kleiner Konflikt zwischen Radfahrern, weil wenn man dann sagt, okay, wenn das Gleis mal weg ist und es ist zuteert, dann kommt definitiv kein Zug mehr. Wobei ich auf der anderen Seite dann wieder sagen muss, wenn die Bahn, können wir gleich auch noch drüber sprechen, ins Bodwartal tatsächlich kommen sind, da kostet es so viel Geld, da kommt es auf einen geschissenen Radweg daneben eigentlich auch nicht mehr.
Genau, das ist das, was ganz viele falsch verstehen. Das Thema oder das Stichwort, was du auch heute bitte mitnimmst, heißt Bündelungstrasse. Bündelungstrasse heißt Rad- und Fußweg, Bahntrasse, Elektro- und sonstige Versorgungsleitungen laufen Hand in Hand in einem. Das ist natürlich nicht gerade nur die Radwegbreite, sondern mindestens die doppelte Radwegbreite. Aber es gibt genügend Beispiele in Deutschland, fangen wir in Stuttgart an, wo das auf jeden Fall funktioniert, dass man immer gleich mit dem Stadtbahnbau auch neue Verkehrswege, Fußweg und so weiter anlegt.
Was ging da schief in den Planungen? Ich sag's mal so.
Also, da
also schief in den Planungen. Als Radfahrer sagt man, ich finde es natürlich schade, dass es dort nicht ebenerdig zum Bahnhof geht, sondern wir müssen wieder runter und wieder hoch. Das hemmt sicherlich, das wäre fantastische Anbindung natürlich. Und natürlich auch, klar, die Zukunftsmöglichkeit, wo viele es sich wünschen, davon träumen, diese Bodwartalbahn.
Ja, wie gesagt, was lief da schief? Ich meine, das war bewusst, dass man den Radweg, also diese Kraftwerksbahn, unten auf der Kraftwerksbahn baut. Das andere ist eine andere Zuständigkeit. Oben fährt die Deutsche Bahn und man sieht ja auch den Prellbock von der S-Bahn aus, bis dahin gehört es auch der Deutschen Bahn. Und die braucht es auch, weil wenn ein 2.000, 3.000, 4.000 Tonnen schwerer Güterzug von der Erdmannhausen, von der Steigung herunterkommt und zu schnell auf Viadukt kommt, kann er nach rechts sozusagen das sogenannte Durchrutschweg ausweichen und rutscht dann quasi, wenn er nicht mehr bremsen könnte, dann dort aus.
Ah, das habe ich zum Beispiel noch nie. Das ist praktisch aus Sicherheitsgründen, genau. Dass nicht Binninger und der Neckar zerstört wird.
Genau, theoretisch. Also für diese schweren Güterzüge, weil das muss man auch sagen, das hört man vermutlich auch nachts. Ich wohne ja auch in Bahnhofsnähe. Also die Güterzüge werden länger, sie werden häufiger. Mhm. Allein die Frequenz ist erhöht und dementsprechend muss man dieser Technik auch Tribut zollen und da auch Sicherheiten geben dann. Genau.
Ja, aber gefühlt ist ja dieses Güterzugthema rückgängig. Also wenn man so hört, was so alles zurückgebaut wird und nicht neu erneuert, gerade auch in Industrienähe, dann ist das ja eigentlich, also meines Erachtens nach, eine große Dramatik.
Also das stimmt vollkommen, aber andererseits muss man sich überlegen, der Güterterminal in Convestheim soll erweitert werden. Mhm. Riesendiskussion dort auch wegen Umwelt und gerade Lärm, dann auch wieder Lärmbelästigung. Dass der Güterkunde mittlerweile zu so einem Terminal fahren muss, das ist das Schlimme leider, dass man, wie gesagt, durch die kleinen Dörfer, durch Affalderbach und Marbach mit dem Container erst bis Convestheim fahren muss, um den dort aufzuladen und nicht wie früher hier am Bahnhof hätte zumindest umladen können. Das ist schade, definitiv. Aber da ist in den 90er Jahren mit dem sogenannten Morat C, mit diesem Gleisanschließer-Kappen, ist da das Programm initiiert worden vom Bund aus. Also, aber auf Ferngüterverkehr, das ist ja das, wo die Bahn auch Geld verdient, da floriert es eigentlich mehr, als dass es abnimmt.
Okay. Wenn du das ganze Bahnthema siehst, was stimmt dich traurig?
Was mich jetzt gerade die Erfahrung von dem 9-Euro-Ticket, das ja jeder gemacht hat, man hat einfach mal gesehen, dass in einem Stresstest 3 Monate lang die Bahn nicht standhalten kann. Und wir sind in einem Hochtechnologieland. Mhm. Und wir fahren mit Fahrzeugen, die teilweise Museumscharakter haben. Also es ist wirklich so, man hat ja alles aus dem Schuppen geholt, was noch gerade fahrfähig war. Und das fand ich ein bisschen beschämend sogar, muss ich zugeben. Ich steige in Straßburg ein und bin gefühlt in 2,5 Stunden mit dem TGV in Paris und habe Nasenwasser zahlt, vorsichtig formuliert. Und hier weiß ich nicht, ob ich nach 6,5 Stunden pünktlich, wenn überhaupt pünktlich, in Berlin bin. Also und für einen Haufen Geld. Das ist schade.
Findest du, die Bahn hat es gut gemacht oder konnte das die Bahn einfach gar nicht? Es ist ja immer, also ich bin viel Bahn gefahren in den letzten Wochen, weil ich grundsätzlich eh viel Bahn fahre und eigentlich war das 9-Euro-Ticket, ich war wahrscheinlich der klassische, noch weniger Auto fahren. Ich sag's mal so, während viele es ja genutzt haben, um da hinzufahren, also Urlaubs- oder Reisetouristen, was ja aber auch ja völlig okay ist, weil das ja auch Straßen und sowas oder Umwelt und sowas entlastet. Konnte das die Bahn überhaupt gut machen oder war sie von vornherein chancenlos?
Die war ja komplett überfordert. Das ist ja eine politisch motivierte Initiative gewesen, dieses 9-Euro-Ticket. Und das ist halt, wie wenn jetzt halt der Klassenlehrer reinkommt und sagt, so, heute schreiben wir mal einen 2,5 Stunden Aufsatz. Also ich meine, da kommt keiner mit einer guten Note nachher raus, wenn er nicht vorbereitet ist. Und dementsprechend haben wir da der Bahn jetzt bei dem Punkt jetzt nicht gleich irgendwie eine Schuld zuweisen, ist sehr komplex, das ganze Thema. Man kann aber sagen, man hat halt gesehen, was alles an Infrastruktur, an Fahrzeugen, an Personal, was halt, wo es überall mangelt. Das ist jetzt halt ganz offensichtlich geworden.
Aber ist das nicht gerade auch genau deswegen das Richtige, was man gemacht hat, sozusagen politisch zu provozieren? Also das ist ja das erste Mal, dass die Politik was getan hat und auch so ein bisschen provokant war. In dem Sinn, dass man etwas tut, um zu beweisen, dass man besser werden muss. Definitiv. Und das hätte man ja vorher hätte man ja in die Bahn nicht so viel investiert, wie man wahrscheinlich jetzt investiert, aufgrund des Stresstests.
Also mir wäre es lieb, wenn das jetzt auch wirklich, wenn die Politik das Versprechen einhält und jetzt, wie du sagst, dann auch wirklich das investiert und dass es nicht nur so eine Luftnummer bleibt, dass man jetzt halt anfängt zu bauen und nächstes Jahr dann feststellt, oh, wir müssen doch wieder vom Budget her einstellen und einkürzen. Also die Rheintalstrecke, die bis heute ein großes Nadelöhr in Deutschland ist, die braucht man, da braucht man keinen Stresstest. Das wusste man schon vorher, dass man da investieren muss. Und die wird aber auch nicht fertig, wenn es noch in 3 Jahren ein 9-Euro-Ticket gäbe. Also,
ja. Aber jetzt gerade, wenn ich das Thema Investieren in den Bahnverkehr, unabhängig jetzt, wie man von Stuttgart 21 denkt, ob pro oder contra, das ist jetzt mal gar kein Thema, aber man hat gesehen an Stuttgart 21, was passiert, wenn man etwas neu machen möchte. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Pro oder Contra zu tun, sondern wenn ich mir jetzt überlege, die Möglichkeit bestünde, zwischen Marbach und Heilbronn eine Bahn zu bauen, weil wir theoretisch die Fläche hätten, nur mal theoretisch, dann gäbe es trotzdem, wie viele Ortschaften haben wir? 10 Ortschaften. Dann gäbe es in jeder Ortschaft ein Bürgerbegehren dagegen. Dann gäbe es Prüfung hier, Prüfung da. Das heißt, selbst wenn ich heute sage, zwischen Stuttgart und Hannover müssen wir eine neue Bahntrasse bauen, weil wir jetzt rausgefunden haben, während der 9-Euro-Ticketzeit, das ist eine Bahnstrecke, die müssen wir mehr ausbauen, irgendwas machen. Dann kannst du davon ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren nichts passiert, weil es, so wie ich es gerade gesagt habe, da ein Bürgerbegehren gibt, da dieses gibt, man hat es ja bei den Stromtrassen gesehen, da geht ja nichts voran. Weil irgendjemand wieder sagt, ja, also entweder sind es die Vögel, die stören, oder es ist der, irgendjemand stört es in der Sicht.
Der Lurch.
Der Lurch, ja, ist ja wurscht, aber es ist, also wie, was kann die Politik überhaupt tun, um die Anforderungen, die man jetzt erkannt hat, überhaupt umzusetzen?
Also wie gesagt, ganz wichtig ist, ganz von Anfang an mit den klaren Karten zu spielen und den Bürger mitzunehmen, einfach um dem schon mal diese Angst zu nehmen. Zum Beispiel gerade, wie du sagst, da fällt der Radweg weg. Da muss man ganz von Anfang an hinstehen, da muss einer vorne hier die Mütze aufhaben und sagen, so, ich bin jetzt tatsächlich euer Lokführer und ich begleite euch jetzt die nächsten 10 Jahre durch das Projekt und ich gehe auf jedes Thema von Anfang an ein und einen großen runden Tisch machen. Das ist das, was man bei solchen Großprojekten halt früher machen sollte.
Ja, hatten wir ja bei Stuttgart 21 mit den wechselnden Kapitänen oder bei Berliner Flughafen mit den wechselnden Kapitänen. Das klappt ja ganz toll bei der Politik.
Genau, also wie gesagt, da muss man sich dann überlegen, wer genau dann den Hut aufhat, ob da so ein politischer Initiator dann immer der Richtige wäre oder ob man nicht gleich wirklich sagt, wir gründen von Anfang an eine Gesellschaft, wo ein Gesellschafter vorne steht, der dann eben das auch vertritt und der den Auftrag dann auch hat, also von der Gesellschaft. Und das sieht man ja jetzt in Markgröningen, es ist ein Zweckverband gegründet worden und da gibt es ein Sprachwort, den Herrn von Meißner, und der sagt jetzt allen Tacheles, was Sache ist, und das macht er sehr gut, finde ich.
Also nur das. Worum geht es da in
Markgröningen? Da geht es um die Stadtbahn nach Markgröningen.
Genau, von Remseck nach Markgröningen.
Genau, Remseck, Ludwigsburg, Markgröningen, das ist auch ein Stadtbahnprojekt hier.
Okay, das heißt aber, der Typ muss mit zwei Landkreisen,
mit einem Landkreis sich auseinandersetzen. Aber er muss mit zwei großen Kreisstädten und zwei Kommunen und vielen anderen Anrainern sich auseinandersetzen, ja.
Genau. Das heißt, für ihn ist das auch ein Stresstest.
Genau, das ist, aber der ist es gewohnt. Der hat solche Projekte schon in Oberschwaben hinbekommen und dementsprechend haben wir den auch eingekauft. Deswegen.
Was macht dir Mut?
In welcher Hinsicht jetzt?
Dass mehr investiert wird, dass es nicht nur hohle Worte sind, dass auch tatsächlich neue Projekte, es gibt ja viele Projekte, wo gewünscht werden, auch Bad Boll und weiß der Kuckuck was alles. Aber was macht dir Mut, dass es wirklich vorangeht? Auch Budvertalbahn beispielsweise.
Genau, also wie gesagt, es gibt was Tolles. Also erstens mal reden Menschen mit uns, also aus diesem Sektor, die da was zu sagen haben und die klopfen uns mittlerweile auch teilweise auf die Schulter, dass wir da das gut gemacht haben. Und wir merken halt, dass bei gewissen Planungen jetzt, die anstehen, die im Hintergrund schon laufen, dass wir damit bedacht werden. Also das ist toll. Also wir haben noch ein zweites quasi Aktionsfeld, weil ähnlich, das ist im Zabergäu von Laufen nach Leonbronn. Und da hatten wir den letzten Vororttermin und den habe ich komplett anders eigentlich eingeschätzt und der lief sehr positiv. Also deswegen, ja, doch sowas freut mich dann.
Ist Benzin noch zu billig?
Definitiv. Also ich bin so auch Autofahrer und wie gesagt, gerade mit der Band und wegen der Eisenbahn und so, zynischerweise, um zur Eisenbahn zu kommen, fährt man mit dem Auto hin. Nee, aber da muss noch mehr nach oben geschraubt werden. Problem ist halt, es trifft dann leider wieder, wie so oft, die Falschen. Und da muss man dann überlegen, welche Entlastungspakete, wie man dann sich vorstellen kann. Aber das ist große Politik, da möchte ich mich nicht weiter drauf
einschließen. 60 Zentimeter.
Ja, 60 genau. Zentimeter. 60 sind, Zentimeter sind nicht übertrieben in dem Fall, genau, ja.
Hast du überhaupt noch Zeit für andere Hobbys?
Ja, definitiv, ja.
Aber Familie hast du auch.
Ja, genau. Ja, also das ist schon so ein Spagat, gebe ich ganz offen zu. Also weil, wie gesagt, Samstag hätte ich jetzt tatsächlich, da haben wir ein Konzert gehabt und da hätten wir aber auch, hätte ich auch irgendwelche bei irgendeinem Feldbahntreffen sein können, hätte an meiner Lok weiterschrauben können. Also man muss sich's halt einteilen irgendwie. Ja.
Und man muss auch die Familie einteilen.
Ja, definitiv. Das ist halt so eine Sache, wo man sich arrangieren muss, ja. Genau.
Würdest du dich selber als Nerd bezeichnen?
Also in mancher Hinsicht auf jeden Fall ein Freak, ja. Ja. Also so gerade in diesem Eisenbahnbereich definitiv. Das.
Ist es aus deiner Sicht möglich, um jetzt nochmal im Lokalkolorit zu bleiben, ist es aus deiner Sicht möglich, überhaupt die Budvertalbahn noch zu realisieren? Oder sagst du in der Zwischenzeit, das Thema ist erstens so durchgenudelt, zweitens politisch nicht gewollt, drittens die Straßen zugebaut und, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht mit Bürgerbegehren zu rechnen, dass das überhaupt gar keine Möglichkeit mehr gibt?
Also ich glaube so lange dran, bis mir jemand verbietet, dran zu glauben. Also das ist wirklich, das muss mir wirklich jemand sagen, du darfst jetzt nicht mehr dran glauben. Also dann glaube ich nicht mehr dran. Aber definitiv stehen gerade die Zeichen und Chancen besser wie je zuvor. Man muss jetzt tatsächlich wieder abwarten. Es gibt wieder eine standardisierte Bewertung, die nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt. Aber wir meinen, dass die neuen Kriterien so gut seien, dass man das realisieren könnte. Was dann nachher, wann wer welche Rechnung dazu aufmacht, das kann ich jetzt gar nicht einschätzen einfach. Also und irgendjemand findet es immer zu teuer, aber das ist bei allem so.
Ich sag mal, wenn der Preis realistisch ist, dann ist es okay, aber bei politischen Vorhaben, gerade bei Großprojekten, und das wäre ja ein etwas größeres Projekt, laufen ja die Kosten irgendwann weg. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Bürger, also bei allem, was passiert groß in Großprojekten, da sagt der Bürger, das wird mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach so teuer, und der Staat kann nicht rechnen. Also das ist ja immer das, was rauskommt.
Genau, also das muss man schon auch zugeben, ganz klar. Aber da muss man dann wieder, wie den Herrn von Meißner, jemanden haben, der einfach transparent genug das dann auch erläutert und wo die Reise dann hingeht. Wie gesagt, wir sind halt jetzt mittlerweile geschockt durch BER und Stuttgart 21. Aber also so ganz extrem würde es nicht werden im Budvertal. Das sage ich jetzt einfach mal.
Das denke ich auch. So, und das ist einmal das Bahnthema. Du hast aber auch noch ganz andere Facetten. Wir kommen euch auch noch zur Musik, gar keine Frage. Gut. Aber irgendwo hast du mir geschrieben, du hast irgendwie eine Rolle angenommen. Erzähl da was, irgendwie im Fernsehfilm oder im Tatort, warst du gleich im Tatort oder was? Nee,
nicht ganz so, aber willst du das jetzt schon oder willst du das nach der Pause vielleicht?
Nö, das machen wir jetzt. Okay, das machen wir jetzt noch.
Ja, vor der Pause. Tatsächlich, ich glaube, irgendjemand hätte es sicher aus dem Publikum, weil ich jemanden gebrieft habe, dann auf die Karte geschrieben oder
Scheiße,
so.
Scheiße, das war jetzt mein Fehler.
Tja, aber nee, tatsächlich, also man macht vieles für den Ruhm, das habe ich fürs Geld gemacht, gebe ich ganz offen zu.
Verdient man da so viel Geld?
Tatsächlich, also, war das, das war wirklich, wie gesagt, dass ich in der Band spiele, sollte hinlänglich bekannt sein. Und in Ludwigsburg gibt es eine Filmakademie, sollte auch vielen bekannt sein. Und dass dieses unheilvolle Kombination irgendwann zusammenkommt, hätten wir nie mit gerechnet. Aber die Leute in so einem Filmproduktionsfirma haben die ganze Zeit wohl unsere CD gehört. Und die haben zwingend für einen deutschen Fernsehfilm auf Sat.1 noch eine Band gesucht für die Hauptdarstellerin im Hintergrund. Und dann fiel die Wahl auf uns und dann hat man sich da getroffen. Und dann war so das, ja, wir bräuchten euch. Und wie halt so diese Gespräche laufen. Und wir so, ja, klingt alles super, super. Und dann war halt dann so, ja, wann? Ja, nächste Woche. Und dann erstmal Schluck. Und dann, ja, weil da lag leider gerade unser Schlagzeug im Krankenhaus. Und wir waren also nicht spielfähig. Und dann, ja, könntet ihr noch das mitbringen und das mitbringen? Und ja, und dann im Endeffekt stand ich da mit dem kompletten Equipment, noch einem zugekauften Schlagzeuger, aber es hat riesen Spaß gemacht. Genau. Und es war tatsächlich ein Fernsehfilm, der dann irgendwann auf Sat.1 lief, wo ich dann...
Hast du den auch angeschaut dann?
Ja, leider. Nein, es waren zwei riesen Spaß-Drehtage mit einer deutschen Schauspielerin und einer bekannteren Schauspielerin und die tatsächlich auch mal ein Tatort-Kommissarin war, also die Andrea Sawatzki.
Hessen.
Genau, in Hessen, in Frankfurt. Und die war auch super nett. Also witzigerweise hat die auch eine Zeit lang in Fine Ends gewohnt. Da handelt aber gerade ihr neues Buch davon, von ihrer Kindheit. Und da haben wir eigentlich gleich so einen Anknüpfungspunkt auch gehabt. Und dann denkst du da, wunderbar, dass da gedreht wurde. Und dann ja, sind es halt nachher irgendwelche 90 Sekunden oder so. Aber war auf jeden Fall.
Aber Hauptsache im Abspann steht man drin, oder?
Ja, das tatsächlich.
Hast du es geschafft in der Abspann?
Tatsächlich haben wir es in der Abspann geschafft. Der wird aber nie gezeigt im Fernsehen. Und der gesehen, kannst du es eigentlich schon wieder vergessen. Nee, und das war halt einfach eine witzige Erfahrung. Und das Witzige im Endeffekt war dann andersrum. Wir haben halt einfach wieder so einen dämlichen Preis denen gesagt. Und die haben halt ohne Wimper zu zucken gesagt, ja, mach mal. Und wir haben gesagt, verdammt, wir hätten eigentlich das Doppelte verlangen können irgendwie. Und ja, aber war auf jeden Fall ein spaßiger Moment.
Ich denke, das ist doch eine gute Sache. Machen wir eine ganz kleine Pause. Und dann reden wir weiter, was es sonst noch gibt. Natürlich die Musik.
Noch eins, Achim. Es liegen auf euren Tischen...
Richtig. Ganz wichtig.
Genau. Es liegen auf euren Tischen... was liegt denn da? Achim, was liegt da? Bierdeckel. Bist du's?
Genau,
bist du?
Weindeckel.
Mach da hinten weiter.
Und Kugelschreiber?
Und Kugelschreiber. Wenn ihr eine Frage an den Wolfram habt, dann schreibt sie auf. Nach der Pause sammle ich das Ding ein und dann stellen wir die.
Perfekt. Ja, Licht am Horizont. Es geht jetzt noch ein bisschen um Musik, aber auch noch ein paar anderen Sachen. Licht am Horizont, Titel von euch. Sagt zwei Sätze dazu.
Ja, genau. Also wer es noch nicht weiß, also unsere Band heißt Die Ziffer. 1994 unweit hier gegründet. Am 19. Januar hatten wir unsere erste Probe im alten Jugendhaus.
Und am 10. Februar habt ihr das erste Konzert gehabt. Da hätte ich nämlich gleich noch eine Frage. Martin Sauseid.
Ja.
Und Tag später habt ihr dann nochmal gespielt, Steffis Southside. Da gab es doch das Southside Festival noch gar nicht.
Ja, nein, das gab es dann natürlich, aber Marbach Süd. Ja,
also es wurde in Marbach erfunden.
Marbach Süd war für uns Southside.
Ah,
also,
okay.
Deswegen, also einer von uns kam von der Eastside, also da oben Schwabstraße und so. Und deswegen Marbach Süd war für uns immer Southside.
Und du warst halt aus Benningen.
Ja, das war ein großer Fehler bis lange Zeit, aber hab irgendwann. Wir haben dann tatsächlich sozusagen wie Gefangenen auf der Klinik in Brücke Agentenaustausch. Der Fabi ist jetzt nach Benningen gezogen und ich bin dafür in Marbach. Also ja, Gleichgewicht wiederhergestellt.
Genau. Wir haben vielleicht in der Pause, haben wir zum ersten Mal, dass auch Wunschlieder gelaufen sind. Es war das erste, war eins von Bad Religion.
Genau, Hills of Los Angeles are Burning. Passendes Thema kam nämlich dieses Jahr wieder, einfach durch die Trockenheit, brennt es halt mal in Kalifornien. Und Bad Religion ist so mein internationales Aha-Erlebnis 93 im Kongresszentrum B gewesen, als ich die da gesehen habe, dass einfach mal eine Band das Publikum und alle zu Preis spielt. Also das war für mich so, das ist Punkrock für mich gewesen einfach. Und habe ich auch eine bleibende Erinnerung gehabt. Ich war dann auch ganz mutig und habe mich da so vortragen lassen. Und parallel zu mir ist über dem Publikum eine junge Dame vorgetragen worden und Security hat sich halt mehr für die junge Dame entschieden und ich bin dann bei diesem Wellenbrecher dann irgendwie unsanft abgestürzt und kam dann danach.
Und seid ihr Hinsch?
Nein, aber durfte dann im Bürgerhospital noch einen kleinen Abstecher machen. Dann war die letzte S-Bahn weg und dann versuch mal als 15-Jähriger von Stuttgart ohne S-Bahn nach Hause zu kommen. Also
Taxi?
Und, wer zahlt dir das? Also deine Mutter hat dir, also meine Mutter hat mir ja nicht genug Geld mitgegeben, weißt
du?
Also,
nee, das ist ganz einfach. Du fährst einfach bis zum Bootshaus und
Und dann flüchte. Nee, aber war so eine meiner ersten interessanten Nächte in Stuttgart dann. Wobei, ich muss zugeben, ich bin ja in Stuttgart auf dem Gymi gewesen, also waren immer irgendwelche Kumpels von dort meistens auch beim Konzert dabei. Aber bei dem nicht tatsächlich.
Bad Religion auch ein Vorbild, weil die ja zum Teil, ich meine, ich habe die Biografie, also unabhängig davon, da wussten wir es gar nicht, ich habe die Biografie von denen gelesen und ist ja sehr, ja, die haben da alles durchgemacht und haben ja mit dem Graffin, eine unglaubliche Konstante drin, der ja, ich glaube, Evolutionsbiologe oder genau. Theologe oder sowas irgendwo ist, wo tendenziell ja auch eher nerdiger Tipp ist. Mhm. Das von daher irgendwie so ein bisschen Vorbild, weil das vielleicht so Archivar.
Nee. Also das jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, die Musik war halt, die ist so vielschichtig und halt textlich auch so gut und die kannst du halt wirklich immer hören. Also das ist so das Angenehme an der Musik. Also wie gesagt, bei uns das Highlight auch für meine Kinder ist die Christmas-CD von denen. Das schockiert dann halt manche, wenn man dann halt eine Bad Religion Christmas-CD dann hört irgendwie, was aber auch ein bisschen widersprüchlich dann natürlich ist.
Aber da kann ich eigentlich nur dazu einladen, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr stattfindet, Niklas Run Parade in Marbach, okay, da geht es halt um Laufen. Da laufen halt lauter punkige Christmas-Lieder und zwar nicht nur Cover-Songs, sondern es gibt ja viele Punk-Bands, die wirklich Weihnachtslieder und sowas geschrieben haben.
Genau, also wir sind übrigens auch eine, aber wir haben sogar
mehr. Ihr habt die Weihnachtsleuchten gemacht.
Ja, genau, also da haben wir unter anderem auch gemacht. Das war eigentlich ein sehr, sehr guter Glücksgriff damals, dass der Weihnachtsmarkt so früh zugemacht hat auf dem Burgplatz, weil da sind alle so unschön in Schlosskeller runtergekommen und stimmt, haben wir ja für dich eigentlich eröffnet bei der Nikolaus Run Parade. Das war so diese Akustiknummer, wo du da haben wir dann angefangen.
Dann habe ich doch alle drei gesehen.
Ja,
und tatsächlich. Und ich hab mal durchgeschaut, wo ihr alles gespielt habt. Also das machen ja Bands zwischenzeitlich so. Wobei man kurioserweise auf dem Browser sieht man es nicht, aber im Handy oder sowas sieht man es. Und ich glaube, 2009 im Landespavillon könnte sein, dass ich dort war. Da gab es nämlich im Landespavillon, da gab es verschiedene Konzerte, immer mal wieder viele Lokalen, aber auch ein paar bekannteren und da war auf einigen.
Definitiv. Also wie gesagt, Landespavillon war von uns auch eine wichtige Institution, fand ich wirklich für Konzerte, also selber zum Hingehen, aber auch dort spielen. Also wir haben dort mit Normal gespielt oder auch mit Abwärts und anderen für mich damals wirklich Punk-Ikonen. Und das ist traurig, aber wir sind so eine Band, wo wir mittlerweile festgestellt haben, in jeder Location, wo wir gespielt haben, die wird irgendwann abgebrochen für ein Großprojekt. Also Röhre weg, Landespavillon weg, großer Bär, der war am Berliner Platz ist weg. In Berlin haben wir jetzt festgestellt, zwei Läden sind geräumt worden, wo wir gespielt haben. Also ich weiß nur nicht, ich hoffe mal nicht, dass sich das rumspricht, sonst dürfen wir nirgends mehr spielen.
Wollte ich jetzt gerade sagen.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Also tatsächlich, wir sind alle kirchlich vorbelastet, katholische Jugend.
Dann bietet sich Punk an, ja.
Genau, klar. Ja, klar. Also wie gesagt, wer katholisches Junggymnasium war ich, dann hier Marbacher Sängerknaben, katholische Freizeit. Und ja, man hat aber dann bei dem Sommerzeltlager immer festgestellt, hey, der Typ mit der Gitarre am Feuer, der hat halt immer die Mädels danach. Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Du warst mal Junggymnasium.
Ja, das vielleicht dann doppelt. Also das war ja so, ja. Das Thema ist eine traumatische Erinnerung an diese Zeit. Und tatsächlich haben wir dann 93 haben wir dann beschlossen am Abschlussabend, wir wollen da auch spielen. Und wer, keiner hat aber ein Instrument gekonnt und dann
haben wir... du hast Martin oder Christoph schon gekannt?
Nee, der Fabian und der
Kiko. Fabi, genau, sorry.
Der Fabian und Kiko. Martin ist der große Bruder, der auch Schlagzeug gespielt hat. Und vielleicht war da die Vorprägung beim Fabi da, aber er sagt immer, er hat von jemand anderem Schlagzeugsticks geschenkt bekommen und deswegen hat er Schlagzeug gespielt. Und so war es bei uns. Wir haben gestern erst drüber gefrotzelt. Der Bassist kam halt immer, das ist ja der als Letzter in die Probe kam, deswegen ist er Bassist. Also so war es bei mir dann auch eigentlich.
Ist der Bassist in der Band quasi der Bratschist oder Bratschistin vom Streicherorchester, vom Quintett?
Ja, oder ich würde sagen, der Xylophonspieler im Orchester. Halt irgendwie so. Ja.
Jetzt muss man eins dazu sagen. Ich finde, ein Charakter von einer Band, also das ist jetzt mein, erkennt man darum, wie cool die Bassistin oder der Bassist ist. Und ich meine, da kann man jetzt natürlich auch streiten über, wer der Hero ist, aber Sting hat immer Bass gespielt.
Ja gut, aber der hat auch echt brutal gute Lieder geschrieben.
Ja, das paar schon. Und
er kann da echt gut singen. Das sind also Attribute, die jetzt bei mir nicht ganz so zutreffen irgendwie. Das nimmt bei uns also schon eher unser Gitarrist, der Christoph ein, der Kiko, der kommt mit sehr, sehr guten Liedern um die Ecke, kann sehr gut arrangieren alles und ist da auch in dem Bereich mittlerweile auch beruflich aktiv und das wäre ganz toll eigentlich.
Muss nochmal schauen, warum ich Martin Friedl gesagt habe. Ja. Der ist, glaube ich, Grafiker.
Genau, ja.
Der hat das Logo vom MZ Triathlon gemacht.
Ah, okay.
So, jetzt deswegen wieder war dieses Friedl-Geschichte dann irgendwo noch drin. Sorry, Fabi.
Ja, spannenderweise ist ja der Fabi unser Grafiker. Also das bleibt alles in der Familie quasi. So. Genau.
Wie funktioniert eine Band über so viele Jahre, wenn Beruf, Familie, Wegzug, ja, du warst ja auch eine Zeit lang studierenderweise weg. Ich weiß nicht, wie es mit deinen drei Band oder mit deinen beiden Bandkollegen ist. Aber wie funktioniert da die Band weiter?
Also wie gesagt, erstens mal, Proben ist immer das Konzert selber. Das darf man nur dem Publikum nicht verraten. Also so.
Wer übt, fällt seine Kollegen in den Rücken, alter Musikerspruch.
Genau, also es ist tatsächlich so, da muss einer, da muss er die anderen ein bisschen mitnehmen und anpeitschen und gucken, dass das Ding am Laufen bleibt so. Und bei mir war immer der Spruch, hey, wir zahlen Miete für einen Proberaum. Also die muss reinkommen irgendwie so. Das war über Jahrzehnte so ein bisschen so der Hintergrund. Nee, natürlich, weil wir Freude dran haben. Und weil wir uns dann für den Moment so zusammenreißen können und arrangieren können, dass es klappt. Also das ist dann wirklich, also ich habe Momente gehabt, da bin ich, wie gesagt, von Marburg nach Köln auf ein Konzert und war dann am anderen Morgen die Nacht durchgemacht, also heimgefahren und am anderen Morgen dann halt bei meiner Familie und am Abend dann wieder in Marburg. Das ist dann so, da gehst du dann halt am Montag nicht ganz so frisch wieder zum Studieren irgendwie. Also, aber das macht man halt auch nicht jedes Wochenende, ganz klar.
Hat dann aber mit dem klassischen Bild des Punks nicht arg viel zu tun. Also das hört sich ja schon danach an, dass man strenge Regeln braucht, was ja der Punk, würde ich jetzt mal sagen, nicht so ganz so damit klarkommt. Aber das, also Punk bedeutet nicht unbedingt, alles läuft so vor sich hin und funktioniert irgendwie, sondern Punk braucht trotzdem auch Regeln.
Genau, also wie gesagt, wir sind, das ist vielleicht das, deswegen haben wir uns auch nie als Punks bezeichnet, sondern wir haben ja den eigenen Musikstil Hardcore-Pop entwickelt, einfach weil, also es ist irgendwie Hard und Chor wegen Gesang mal und dann Pop, also es ist so die Fun-Punk-Schiene ein bisschen, weil für die Stuttgarter Punks waren wir nie Punks, da waren wir irgendwelche Popper irgendwie und von hier in Marbach, wenn wir am FSG waren, waren wir die Punks irgendwie, warum auch immer, also wenn wir da gespielt haben und tatsächlich war es aber so, wir haben einfach so eine, ja, also da habe ich schon ein bisschen so die Nummer, dass ich da der ordnungsliebende Mensch bin, der dann auch die
Konzertvita
Konzertvita erstellt und der sagt dann schon, ey Jungs, wir müssen zu der und der Uhrzeit da und da sein oder wir müssen, das ist der Fahrplan für die nächsten 4 Wochen, also genau. Und der wird aber dann eh nicht einkalten oder hat Verspätung, also so wie es ja dann immer läuft ein bisschen. Und das letzte Bier wird eingepackt, das ist auch ganz wichtig. Also das ist so, das trinkt man immer vor Ort. Das machen wir schon, dass man es mitnimmt dann so als alter Schwabe.
So. Warum haben Nazis eine Scheißfrisur?
Ja, das ist eigentlich mit Augenzwinkern eine traurige Angelegenheit gewesen. 2003, Fabi, Anti-Nazi-Demo in Ludwigsburg. Und alle schreien halt irgendwie Nazis raus, Nazis raus. Und er hat sich einfach mal die Leute mal näher angeguckt, die da mitgelaufen sind und hat festgestellt, dass einfach nur beschissene Frisuren mitlaufen. Und dann kam er in den Proberaum und gesagt, hey, ich habe eine geniale Idee. Und dann hat er gesagt, ja, Nazis haben eine Scheißfrisur. Und dann Logo gleich kreiert. Und dann war das tatsächlich kurz mal ein Selbstläufer. Also da sind wir dann selbst über uns erschrocken, weil dann auch eine Plattenfirma auf uns aufmerksam wurde und auch viele Menschen viele Dinge von uns wollten, wo wir gedacht haben, okay, jetzt wird es spannend. Also da waren, gab es dann zum Beispiel auf einmal Tassen von diesem Logo. Die waren zwar nicht gut, aber die waren, es gab Tassen. Und der beste Gag an der Geschichte war, du verkaufst am Anfang von dem Konzert dem Iro-tragenden Menschen eine Tasse und er kommt nach dem Konzert hin und bringt dir einfach einen Scherben auf und sagt, oh, ich glaube, ich brauche noch mal eine. Und das, ja, hat öfters mal funktioniert. Aber das waren dann wirklich so Dinge, wo dann, wenn eine andere Firma oder wenn jemand anders auf einmal zu dir kommt und sagt, hey, ich finde es so gut, was du machst, ich investiere jetzt Geld in dich, dann siehst du erstmal die Eurozeichen in deinen eigenen Augen, du unterschreibst alles und um hinterher festzustellen, dumm gelaufen, wir kriegen da jetzt nicht so viel raus bei den 10.000 Downloads und 10.000 verkauften CDs und dann fragen wir mal irgendjemanden, der sich damit auskennt, wann wir wieder aus der Nummer rauskommen. Und deswegen auch tatsächlich jetzt nach 14, 15 Jahren das Re-Release von dem Album nochmal. So wie das andere Bands machen, wenn sie die Rechte an ihren Liedern wieder haben, vorsichtig formuliert.
30. September. 9. Schlosskeller, gibt noch Karten?
Definitiv, ja, an der Abendkasse. Und wir haben nämlich das 9-Euro-Ticket verlängert, wenn jemand fragt, wie viel es kostet. Also gilt halt nur am 30.09. Aber
okay. Wir können mit dem Zug von Beilstein bis Marbach fahren.
Ja, wenn man also, du, wenn man genug Intus hat, geht es schon irgendwie, hätte ich gesagt. Ja. Genau, ja.
Was motiviert euch?
Tatsächlich, weil wir einfach Spaß haben. Also wir mögen das, auf einer Bühne zu stehen. Und das Spannende ist immer wieder, wenn Leute danach herkommen und irgendwie entweder erzählen, okay, sie haben uns heute zum ersten Mal gehört und fanden es total witzig. Oder sie erzählen dir, dass sie irgendwie, dass unsere CD ihre erste CD war und dass sie deswegen die Punkmusik mögen. Und dann ja, läuft es einem schon kurz einen kalten Rücken runter und man freut sich dann. Also wir haben letztens zum Beispiel im AKW in Bitterfeld gespielt bei Berlin und da kam jemand mit einem ziemlich verwaschenen Scheißfrisur-Shirt zu uns und hat mich erstmal grimmig angeguckt und dann meinte, ihr seid schuld daran, dass ich nur noch, wie hat er gemeint, er ist jetzt schuld daran, dass ich alles verloren habe. Und habe ich gedacht, oh mein Gott, das gibt jetzt gleich richtig Probleme. Und dann hat er uns erzählt, dass er mit dem Scheißfrisur-Shirt, das er anhatte, daran erinnert wird, dass seine Wohnung abgebrannt ist. Und das hat er halt in dem Moment angehabt und alles andere ist abgebrannt. Und das fand ich eine sehr rührende Geschichte irgendwie. Spannend war, dass er dir dann jedem an dem Konzert an dem Abend erzählt hat. Aber also, der war echt gut drauf.
Genau. Natürlich, wenn man das macht, Spotify und sowas, seid ihr alle drauf, können wir vielleicht nachher oder sowas noch kurz drüber sprechen oder über Live-Musik. Was fehlt oder ist das Glück, ist das, was fehlt, um ganz groß rauszukommen? Ich meine, was fehlt uns hier den Saal zu füllen? Das ist ja, vorhin haben wir es ja auch kurz mal angesprochen. Ist das so, das Glück, der Wille, eine Genügsamkeit vielleicht auch irgendwo, dass es so ist, dass es gut ist, so wie es ist?
Also wir haben tatsächlich aufgrund unserer langjährigen Banderfahrung viele Bands erlebt, die mal Vorband von uns waren und dann eben nachher Rock am Ring und sonst wie gespielt haben. Wir dann aber festgestellt haben, das sind halt dann nachher nur noch einer von der Originalbesetzung drin und alle anderen haben es irgendwann ins Handtuch geschmissen und da wurde sehr viel aufgegeben. Also die Person hat sehr viel aufgegeben und die Band selber auch. Also da wurde dann bis zu den Klamotten, die die dann nachher anhatten, teilweise vorgeschrieben, was sie zu machen und zu tragen haben. Und das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also so dieses Fremdbestimmte, das musst du dann schon auch können, um da ganz nach oben zu kommen. Ja.
Deswegen auch als weiteres Vorbild oder absoluter Ärzte-Fan. Das zweite Lied war ja von den Ärzten.
Genau, also erstens mal die Le Frisur. Also mein Baby war beim Friseur. Friseur, scheiß Frisur. Nee, aber für uns alle drei auch so ein Angelpunkt. Also unsere Vorbilder, die Ärzte. Deswegen waren wir auch dem letzten in Berlin gemeinsam seit vielen Jahren wieder auf einem Ärztekonzert. Und da merkt man halt ganz klar, die haben auch genau das Problem gehabt, zum Beispiel mit, ich habe meine Seele an irgendeine Plattenfirma verkauft und muss jetzt machen, was die machen. Und bei denen war halt der Neustart und das Glück halt mit einem sehr guten Bassisten übrigens, dann wieder auf Tour zu gehen. Und ja, aber da wollten wir, glaube ich, nie hin, muss ich zugeben.
Also. Kurz, bevor wir zu den anderen Fragen kommen, haben das die Hosen besser gemacht? Die das, ich meine, das ist ja auch immer der Zwist, den es eigentlich gar nicht gegeben hat, die das schon immer als eigene Firma, unfassbar kommerziell, und erfolgreich gemacht haben, aber immer die, so wird es, so steht es auch in der Biografie und genau. Sowas von den Hosen drinnen, die das eigentlich schon, ja, Kommerz, ja, aber wir sind der Kommerz selber.
Genau. Also das ist wirklich das Wichtige, dass wir haben auch sehr viel jetzt wieder die Fäden selber in der Hand, deswegen eben mit unseren eigenen Kapazitäten, sobald es halt darüber hinausgeht, wenn du was fremd vergibst, dann hast du es nicht mehr unter Kontrolle und deswegen die Hosen, ja klar, die haben es nicht besser, die haben es anders gemacht und die haben es halt professionell, nochmal eine Spur professionell aufgezogen irgendwie. Aber ja, also da ist kein Neid, also die machen sehr gute Musik und bis heute auch eine sehr gern gehörte Band bei uns. Ja.
Jetzt komme ich zu den Fragen.
Okay.
Erstmal noch einen kleinen Tipp für alle, die sich für die Bodwartalbahn interessieren. Wolfram hat mit einem Freund, denke ich mal, ja. Einen dicken Wälzer geschrieben. Über die unvergessene Bodwartal, die Schmalspurbahn Marbach-Beilstein-Heilbronn. Ich habe gerade mal reingeblättert. Ich finde es mega interessant, obwohl ich mich für das Thema, also für Bahn überhaupt nicht interessiere. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, sehr, sehr schön aufgemacht. Ist jetzt erst rausgekommen, hast du vorhin erzählt.
Zweite Auflage kommt.
Ja, nee, aber es ist schon noch im Handel erhältlich. Also Februar ist es rausgekommen, nach einer leichten Verzögerung von 2 Jahren dann, ja. Wie bei der Bahn halt üblich. Leichte Verspätung.
Also ihr habt euch die Bahn zum Vorbild genommen,
ja.
Sehr schön. Aber es ist im Handel erhältlich.
Ja. Also gerne den regionalen Buchhandel, Buchhandlung Taube, soweit darf man Werbung machen, kann man bestellen. Unvergessene Bodwartalbahn. Kostet aber auch einiges, muss man dann leider dazu sagen. Aber vielleicht kann man sich ja mal ein Ansichtsexemplar ins Laden bestellen. Dann. Oder jetzt nachher mal reinschmökern. Ich
lasse was kostet das Buch?
Ich glaube fast 50 Euro, muss ich sagen. Ich glaube 45. Wir sind mit weniger gestartet, aber der ganze Buchpreis und alles ist hochgegangen. Also 45 Euro, glaube ich.
Gibt es auf Kindle? Nee, war ein Spaß.
Noch nicht, ja.
Aber das ist ja, um jetzt vielleicht abschließend nochmal das Buch anzusprechen, das ist ja schon ein Wälzer und das ist ja schon viel Arbeit, die da drin steckt.
Genau, das ist 10 Jahre Forschungsarbeit und 2,5 Jahre Schreibarbeit. Und dann nochmal, wie gesagt, mit Bildrechteinhabern rumzerfen oder freundlich beknien, vorsichtig formuliert, mit dem Verlag korrespondieren. Da kann man schon mal 2 Nächte durchmachen. Dann
sind aber 45 Euro bei dem Hintergrund erstmal nichts.
Ja, eigentlich. Also wie gesagt, das hat auch wieder was mit Tantiemen da zu tun. Da weiß man, dass da der Autor jetzt das aus Liebhaberei macht und nicht davon lebt.
Es heißt angeblich 1 Euro pro Buch, habe ich mal gehört. Wir brauchen nicht über Gelder, aber einfach nur so zum Verhältnis, was andere mitverdienen an der Kunst, wo wenige machen.
Genau, wir können genial überleiten, Spotify 0,0001 Cent pro Klick, wo wir bekommen. Also ist völlig legitim.
Wie viel
0,0001, also 4 Nullen nach dem Komma.
Wie oft muss man spielen, dass 1 Cent rauskommt?
Ah, die Beyoncé hat es ganz gut hinkriegt, also ich oder die Adele, aber wir kriegen das jetzt nicht so gut.
Ich lasse im Hintergrund ein paar Mal laufen.
Genau, und das der Witz ist, also gerade so Bots und so, das funktioniert dann auch nicht. Also, aber ja, genau.
Krass. Jetzt zu den Fragen aus dem Publikum. Soll das 9-Euro-Ticket wieder kommen oder welche Alternative siehst du?
Also das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, bei 9 Euro kann es nicht bleiben, weil das, wie gesagt, das schadet auch wirklich den Verkehrsunternehmen. Es sollte aber auch nicht der Preis aufgerufen werden, der jetzt gerade politisch irgendwie diskutiert wird, so eine Mischung dazwischen. Also ich sage immer, das Baden-Württemberg-Ticket ist eine tolle Orientierung, wenn es das bundesweit gäbe. Ich weiß nur nicht, was es gerade kostet. Ich glaube, 25 Euro könnte das sein.
Ja, also 24, glaube ich. Ja, 24.
Genau. Aber wie gesagt, dieses 9-Euro-Ticket war eine tolle Idee und ein toller Testballon, aber man muss es irgendwo realistisch einpendeln. Genau. Mhm.
Welches würdest du als interessantestes Exponat in deinem Archiv bezeichnen?
Dort gibt es tatsächlich mehrere. Die Menschen sind immer total fasziniert, dass ich einen Vogel habe, doppelterlei Hinsicht. Also wir haben einen ausgestopften Adler bei uns im Archiv hängen, der aber gar nichts eigentlich mit dem Archiv direkt zu tun hat. Das ist nämlich eher eine traurige Geschichte. Das ist Wildergut quasi und wurde beschlagnahmt von einer anderen Behörde und wir haben es bei uns zwischengelagert. Der Fall zieht sich jetzt über 10 Jahre, so lange hängt er da schon bei uns. Und das ist halt immer so ein Gesprächsthema. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, wird schwierig. Also ich wüsste es tatsächlich gerade nicht. Aber gute Frage.
Ich würde jetzt zu der nächsten Frage gleich noch eine hinterher schieben. Was würdest du, also hier steht, was wäre dein Traumarchivarsjob? Also die Frage, die sich mir stellt, was würdest du denn gerne nochmal erforschen? Also wenn man dir jetzt sagt, okay, wir zahlen dir jetzt ein Jahr lang dein Gehalt, mach, was du Lust hast, du kriegst einen Forschungsauftrag, lauf los.
Genau, also das sage ich auch, kommuniziere ich gerne öfters. Also es gibt noch eine Stelle, die mich reizen würde, da müsste dann aber jemand von der Deutschen Bahn bei mir anrufen und sagen, dass ich stellvertretender Leiter vom DB-Museum Nürnberg werden soll. Mit Bahncard 100 versteht sich und erste Klasse und Arbeitszeit im ICE ist Arbeitszeit, die Fahrt im ICE. Nee, also das wäre das Archiv von der Deutschen Bahn oder das nicht erschlossene Archivteil im DB-Museum, das würde mich sehr reizen in Nürnberg.
Beschäftigt sich ein Archivar auch mit der Zukunft? Und wenn ja, wann wird Schalke 04 mal deutscher Meister?
Das sind sehr gute Fragen. Natürlich beschäftigt der Archivar sich mit Zukunft, also weil wir machen uns gerade Gedanken, wie wir die digitalen Dokumente, die jetzt produziert werden, dauerhaft archivieren können. Bei Papier weiß man, das hält im Durchschnitt 200-300 Jahre, das heute hergestellte Papier, wenn es gut hergestellt ist, kein Ökopapier. Bei digitalen Dokumenten ist es noch nicht so weit, dass man sagen kann, in 1000 Jahren können wir dich wieder öffnen, können wir dich reproduzieren, trotz Einlagerung im Permafrost irgendwo in Grönland. Und da gibt es schon spannende Momente für die Zukunft. Also wir haben ein digitales Magazin und ich erzähle immer meinem Gegenüber, da drin ist das Ding 1000 Jahre sicher und dann wirst du mit großen Augen angeguckt, aber da muss ich selber dran glauben, dass es auch so ist. Mhm. Ja. Und Schalke 04 wird dann Meister, wenn sie natürlich mit Pauli und mit Nürnberg und Greuther Fürth dann in die Tabellenspitze sich teilen. Also demnächst würde ich sagen.
Was ist einer der Sprüche vom Toni Kroos, Fußballsprüche des Jahres? Ich glaube, es war Coldplay-Konzert und hat Toni Kroos gesagt, sinngemäß, er hat noch nie so viele Menschen so glücklich mit strahlenden Augen aus der Schalke-Arena, Veltins-Arena rauslaufen gesehen. Ja. Hast du was mit Schalke zu tun?
Oder? Ja, ich bin familiär vorgeprägt. Bei uns ist Königsblau auf jeden Fall. Läuft im Hintergrund mit, weil durch die Person wurde ich musikalisch früh erzogen mit Die Ärzte in Iron Maiden und ich finde, das ist halt schon cool, wenn das in deinem Kinderzimmer einfach zum Playmobil und Lego spielen läuft und deswegen war das letzte Ärztekonzert letzte Woche in Berlin auch für mich so ein Traum, wenn du dir auf einmal nur die 80er-Nummer hörst, was du früher in deinem Kinderzimmer hörst und du siehst es vorne live, das hat schon was.
Außer die fette Elke spielen sie nicht mehr, gell?
Ja, aber finde ich auch völlig legitim. Also interessant, dass es die Presse einen so einen kurzen Satz auf der Bühne so aufbauscht, aber ist auch in Ordnung. Ja.
Wir bleiben beim Fußball. Warum ist aus deiner Fußballkarriere nichts geworden?
Ja, es gibt tatsächlich dieses Gerücht, das sich hartnäckig hält, dass ich ein Testspiel bei den Stuttgarter Kickers hatte. Also ich gehe mal so zu, ich war auf dem Weg dorthin. Ich glaube, ich hätte auch spielen sollen, aber ich bin dann einfach nicht eingewechselt worden. Also TSV Benningen und dann hat es eigentlich schon aufgehört. Und wir haben dann in der Schule, ich war halt in einem katholischen Junggymnasium mit Menschen, wo der Vater auch mal Kultusminister und irgendwie was mit dem VfB zu tun hatte. Und da war klar, zum VfB willst du nicht. Und dann guckst du mal bei den Kickers vorbei. Aber das war es dann auch schon. Besser auch so für alle Beteiligten.
Man weiß es nicht. Was ist das für ein Bändchen an deinem Arm?
Tatsächlich, da steht drauf, das Festival Scheppach 2022 von unserem letzten Konzert am Samstag. Das war das Band-Bändel, also wo wir gespielt haben.
Okay. Und das Bändchen, mit dem kriegt man freies Essen, Flatrate,
ja, noch viel
in allem.
Noch viel besser, man sollte halt vorher mal den Stage weiterlesen, das haben wir voll vergessen. Und wir uns die ganze Zeit gefragt, leicht hungrig dort stehend, wo denn eigentlich das Catering ist. So bei der Heimfahrt haben wir es bemerkt, das war alles im Kühlwagen drüben, hätte man sich selber holen können. Also, wir haben
also hungrig von dannen gegangen?
Nein, wir haben uns flüssig ernährt natürlich. Also das okay. Ging dann schon.
Also aber nicht die Fahrerin oder der Fahrer?
Ja, nicht der Fabian, der trinkt ja eh keinen Alkohol. Das heißt, der ist eigentlich theoretisch immer raus. Also
der Glückliche, der muss immer fahren.
Ja, aber der macht
doch ganz gut. Der darf aber die Musik bestimmen, oder?
Ja, aber ich glaube, da will keiner mehr was hören während der Fahrt. Wir wurden im Letzten gequält, auf dem Weg nach Berlin unsere eigenen Lieder zu hören. Das geht echt gar nicht. Wir mussten sie Probe hören für Spotify. Das war echt schlimm, muss ich zugeben. Lange Autofahrt irgendwie.
Jetzt kommt ein Insider. Wie viele T-Shirts hast du in der Gefriertruhe?
Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man, Tipp für zu Hause, wenn man T-Shirts dauerhaft archivieren möchte, gefriert sie ein. Und ich habe eine wahnsinnig große Ärztesammlung an
Ärzte-T-Shirts.
Und
ja, nein, jemand, der eine Lokomotive daheim hat, der hat doch keinen Knall, sag ich doch.
Und ich durfte lange Zeit ein Gefriertiefkühlfach daheim belegen mit meinen Ärzte-Shirts. Mittlerweile geht es nicht mehr, weil da einfach Lebensmittel drin sind, aber jetzt habe ich sie so sozusagen, wie nennen wir das nochmal, vakuumiert, dass eigentlich nichts rankommen sollte, um den Mottenzerfall, also den Stoffzerfall zu stoppen.
Du hast sie echt ins Gefrierfach
gelegt? Ja. Mit so einem speziellen, kann man so.
Ja, aber man zieht die Dinger doch an, bis sie kaputt sind.
Nein, eben nicht. Also,
und dann putzt man Fahrrad.
Mein Kumpel, der mit mir zusammen auch Ärzte groß geworden ist, hat demnächst ganz stolz mir sein neues Ärzte-Shirt von 93 präsentiert, das er für schlappe 250 Euro gekauft hat. Und dann habe ich gedacht, gut, ich habe nur zwei daheim im Frierschach, Frank, Frierschach, das passt schon. Also das ist wirklich so die Preise für alte Shirts.
Ja, ist mir schon klar, aber das Schöne daran ist doch auch, wenn man es tragen darf.
Nein, also ich habe zum Beispiel auch sehr viel original eingeschweißte Vinyls daheim. Also einfach, weil ich habe sie ja, ich kenne sie ja, also deswegen haben wir sie halt original eingeschweißt auch nochmal daheim.
Was, hast du sonst noch vergraben? Weil ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Ich frage mal so, das heißt Keller, wo andere dieses vielleicht Waschmaschine haben, da ist dein Archivar. Geh mal davon, da ist ein Archiv.
Privatarchiv.
Ja, genau. Mir wurde aber mittlerweile wieder Raum immer mehr abgetrennt. Ich musste ihn auch schon abgetrennt. Ich muss mich reduzieren. Und irgendwelche böse Zungen haben behauptet, ich hätte auch mal einen Überseecontainer irgendwo gehabt. Also ich möchte das Gerücht jetzt weder dementieren noch
bestätigen. Also du hast ihn gehabt.
Genau, ich
kann im Schwäbischen Wald irgendwo.
Nee, tatsächlich in Rheinland-Pfalz, wenn überhaupt dann. Aber wenn das wahr wäre, sein könnte. Jetzt haben wir uns ganz verklausuliert. Ja. Aber mittlerweile, also ich habe keine T-Shirts mehr im Gefrierfach, aber vakuumiert habe ich
ein paar also Dutzend. Du hast original verpackte Vinyl, ja. Du hast vakuumierte T-Shirts.
Ja.
Was muss man noch über dich wissen?
Wird schwierig. Also jetzt, ja, ich habe hier Schuhe an, die ich sehr lange schon anhabe und die trage ich nur bei Auftritten. Meine Band verbietet mir, diese Schuhe mit ins Auto zu nehmen nach dem Konzert. Also die wissen auch warum.
Brauchst nicht weiterreden, ich weiß auch warum.
Wegen den Schnürsenkeln.
Ja, genau.
Weil man da drüber fallen kann.
Genau.
Ist es so ein Ritual?
Ja.
Gibt es dir irgendeine Sicherheit oder?
Ja,
oder?
Ja, also ich, das ist wirklich so, wenn ich es, wenn ich ein paar Sachen, die brauche ich an mir, wenn ich ein Konzert spiele oder wenn ich einen Vortrag halte oder so. Und wenn die nicht da sind, dann könnte es schon mal was schieflaufen oder dann werde ich hibbelig irgendwie.
Aber du hast doch die KJG doch laufen, dann hat man doch nichts mit Aberglaube oder so, oder?
Na, vielleicht hat genau diese katholische Geschichte mich so zum Aberglauben erzogen, weil da sind so viele Dinge schiefgelaufen. Also ja, also jetzt nicht nur KJG, sondern Kirche allgemein, so positiv formuliert.
Wie geht's mit den Ziffern weiter?
Also tatsächlich, da muss man ja schon kurz Werbung, darf ich kurz den Kommerzblock machen? Ja. Also wir haben jetzt tatsächlich die Vinyl, also die gibt es wirklich, es ist eine Vinyl 499 Unikate, weil wir nämlich voll auf dem Umwelttrip sind. Die
ist aber offen, gell?
Ja genau, du dachtest, nee, holst du mal schon raus.
Darf ich das ohne die Hände gereinigt zu haben?
Ja, eigentlich nicht, aber du musst sie halt abkaufen nachher für 15 Euro, wenn es okay ist. Also das ist jetzt die Scheißfrisur, wir haben ein Re-Release draus gemacht, das heißt, wir haben auch noch mehr Lieder draufgepackt wie bei der ersten und da wir nämlich, genau, 499 Unikate, weil wir alle aus Recycling-Vinyl haben herstellen lassen.
Also ich kaufe die definitiv.
Danke.
Schenk sie dem Adi zum Geburtstag.
Das ist gut.
Weil der ist ein Plattenmensch.
Okay, cool.
Ich freue mich, dann brauche ich sie nicht selber kaufen.
Nein, aber sind alle herzlich eingeladen am 30. September, würden uns riesig freuen. Wir nennen das Plattentaufe.
Hör schon auf, da drauf rumzulangen.
Du musst sie rauskommen lassen und dann in der Mitte auf den Ring den Finger, da wo das Loch ist, genau. Oh, das war das Spannende.
Lass es, bevor es kaputt geht.
Genau. Ja. Also wir freuen uns riesig, wieder in Marbach spielen zu können. Ursprünglich hätten wir ja vielleicht bei der Pia gespielt, aber das hat zeitlich nicht klar. Pia, ist nächstes Mal wieder, gell? Ja. Gell? Gut.
Der alte Punkerschuppen hier drin, ja.
Auf jeden Fall.
Das hat sehr viel Tradition, dieses Café.
Ja. Also wie gesagt, definitiv. Es war wirklich, dadurch, dass wir 94 bis 97 drüben in der Altstadt geprobt haben, war das vor und nach der Probe ein wichtiger Anziehungspunkt. Und auch davor, also vor 94 schon, gerade von der Kirche her, hört man hier Absacker oder allein, wenn man die ganzen Weihnachten denkt, die hier abgefeiert wurden, also es ist echt eine schöne Institution und wir hoffen doch alle, dass das noch sehr lange erhalten bleibt hier, gell? Die Institution hier.
Wer weiß, wer weiß.
Ja.
Wir sind jetzt lange vorangeschritten und bevor die nachfolgenden Sendungen verschoben werden müssen, kommen wir wie immer zum Ende. Zum Abschluss, der Achim hat sicherlich noch eine Frage, er zerstört immer meinen Abschluss.
Ah, okay.
Deswegen frage ich
die Vor-. Ich eh nicht mehr so gut, weil da der Schlagzeuger steht, das passt dann
sehr schon. Sehr gut. Okay. Deswegen mache ich die zweitletzte Frage. Wir haben ja den Heim Blöd, habe ich ja vorhin gesagt, da gehen die Spenden rein. Welche Institution, welcher Verein soll denn die Spenden des Abends bekommen?
Also ich habe lange hin und her überlegt, also entweder Eisenbahnverein oder irgendeine Institution aus dem Musik-Punk-Bereich.
Ärzte ohne Grenzen, weil ihr seid doch Ärzte-Fans.
Genau, können wir jetzt oder Viva Con Aqua oder so, aber da haben wir alle schon, da habe ich schon überall mal hingespendet, deswegen, obwohl man es ja nicht sagen sollte, aus aktuellem Anlass tatsächlich der Schwimmverein Marbach.
Punkt. Oh, sehr geil.
Punkt. Sehr schön. Dankeschön. Ja, werden wir weitergeben.
Aber auch dazu, Schwimmverein Marbach, es geht weiter, gell?
Ich wünsche es mir sehr,
bitte. Also, Schwimmverein Marbach geht weiter. Die haben Schwimmzeiten jetzt bekommen in Freiberg. Wie es mit dem Team Salhop, meinem eigenen Verein, weitergeht mit Schwimmen, keine Ahnung.
Ja, aber trotzdem, es ist erhöhter Aufwand und das ist sehr schade. Deswegen, genau.
Achim, du...
Nicht. Bin doch du das, dass die Frage beantwortet ist mit Wikipedia,
du hast bis bin jetzt ich eigentlich jeden Abschluss, glücklich. Du hast bis jetzt jeden Abschluss von mir zerstört. Wenn ich jetzt sage, auf Wiedersehen, dann fällt dir noch was ein.
Vielleicht eins, bevor du den Abschied machst. 10. Oktober, Charlie Heiter, unser nächster Gast. Wollten wir euch im letzten Jahr schon haben. Ihr wisst, auch sehr spannende Person. Wird eine andere Richtung haben. Herzlich willkommen. Dann zum, weiß nicht, ist es 20., 21. Mai, weiß gar nicht ganz genau.
Ich bin kein Archivar, ich kann dir das nicht sagen.
Könnte das auch archivieren lassen.
Ja. Also tatsächlich würde ich da mal schauen, ob wir den Podcast dann tatsächlich dauerhaft, zumindest hier in einer lokalen Institution, Zwinker-Zwinker-Stadtarchiv Marbach, dann ablegen könnte digital.
Wir sagen herzliches Dankeschön, Wolfram Berner. Ihr werdet morgen in die Buchhandlung Taube gehen und hier dieses Büchlein kaufen. Das ist, glaube ich, sehr interessant für alle, die an der Bahn und an der Zeitgeschichte, so steht es nämlich dann auch oben drauf, interessiert sind. Wir sagen Dankeschön. Wir werden ein bisschen Spenden für dich sammeln und werden das weitergeben an den Verein, an den Schwimmverein. Achim, möchtest du jetzt echt nichts mehr sagen?
Dann herzliche Einladung, 30. September.
Super, vielen herzlichen Dank.
Ja. Danke. Schönen Abend.